Tumormarker sind für uns immer so ein Angstthema, weil wir da ein bisschen sozusagen immer gefragt werden, was mache ich bei dem und dem Tumor? In den meisten Fällen, muss man sagen, ist die Bildgebung wahrscheinlich dem Tumormarker überlegen. Ein bisschen noch die Conflicts of Interest. Ich lebe natürlich davon als niedergelassener Labormediziner, dass Sie möglichst viele Laborbefunde anfordern. Ich werde aber versuchen, in den nächsten 10 Minuten Sie dazu zu bringen, ein bisschen bei den Tumormarkern einzusparen. Wie gesagt, statt Aktienoptionen investiere ich da in 2 biologische Start-ups. Da geht mein Geld hinein. Sie kennen alle die Tumormarker, die klassischen. Also das sind diese tumorassoziierten Antigene, die zwar auch im normalen Gewebe vorkommen, aber im Tumorgewebe viel häufiger, wie das Alpha-Fetoprotein, das CEA, das CA19-9 und so weiter. Es gibt Hormone, die normalerweise in ganz geringen Konzentrationen vorkommen, aber bei Tumoren bevorzugt ausgeschüttet werden. Das sind meistens recht exklusive, seltene Tumore. Also Insulinome kann ich mich persönlich an keins erinnern. Ich glaube, der Professor Marculescu hat ab und zu eins, das feiern dann alle Endokrinologen. Es gibt ein paar Enzyme, die sozusagen vermehrt von Tumoren ausgeschüttet werden und ein paar Serumproteine, die uns dann viel Freude machen, also vor allem die Benz-Jones-Proteine. Und der ideale Tumormarker, den wir alle so gerne hätten, wir wollen ja alle sozusagen möglichst früh den Tumor erkennen, der ist spezifisch für Tumore, kommt im gesunden Gewebe gar nicht vor und der Spiegel korreliert mit der Tumorgröße. Und das ist natürlich für Screening und Verlauf geeignet und ich will nicht spoilern, aber der existiert leider nicht. Warum ist das so? Sie haben Tumore irgendwo, die entstehen und die wachsen. Und solange diese Tumore sozusagen in situ sind und nicht in die Blutbahn durchbrechen, werden sie auch keine Proteine in die Blutbahn ausschwemmen. Das heißt, solange der Tumor klein ist und für Screening relevant wäre oder interessant wäre, ist die Chance relativ gering, dass Sie wirklich ein Protein im Blut nachweisen können. Das heißt, erst wenn der Tumor eine gewisse Größe hat und das Gefäßsystem erreicht, haben Sie überhaupt die Chance, dass Sie dort irgendwelche Proteine, Tumorprodukte erkennen und dann identifizieren können. Das heißt, der große Traum, dass wir auch die Tumoren in der Frühestphase erkennen, ich fürchte, den wird die Labormedizin auch in absehbarer Zukunft Ihnen nicht liefern können. Das zweite Problem ist, das haben wir schon gehört beim Professor Kapiotis, der ideale Tumormarker ist so wie der ideale Labortest. Ich kann 100% der Gesunden von 100% der Kranken unterscheiden. Schön wäre es, die schöne neue Welt, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass ich sozusagen überschneidende Populationen habe. Bei sehr kleinen Tumoren ist der Tumormarker wahrscheinlich noch im Normbereich, genauso wie bei gesunden Populationen, erst bei sehr größeren Tumoren finde ich dann sozusagen wirklich starke Hinweise bei stark gestiegenen Tumoren. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Realität, sagen wir, deutlich weniger schön als die Theorie. Unser grundsätzliches Problem ist, dass die Tumormarker auch im gesunden Gewebe vorkommen und dass sie leider eine fehlende Organspezifität haben. Und der Tumor muss, wie gesagt, so groß sein, dass er Protein in die Blutbahn abgibt und wir das dann natürlich in der Blutentnahme messen können. Sie alle haben von den sensationellen Entwicklungen in der modernen Medizin gehört. Ganz modern ist, da streiten sich gerade Pathologen und Labormediziner darum, wer darf das nachweisen. Also es gibt zwar noch keine Tests, aber es gibt bereits Streitereien um die Abgrenzung zwischen den Fächern. Das ist die sogenannte Liquid Biopsy. Was ist die Idee? Die Tumorzellen geben DNA oder MikroRNA in den Blutstrom ab und im Blut des Patienten lässt sich diese Tumor-DNA nachweisen. Und das gilt so als neue Wunderwaffe in der Diagnostik. Was wird das bringen? Eine verbesserte Früherkennung? Wahrscheinlich nicht. Sie haben das gleiche Problem wie bei den Tumormarkern. Solange der Tumor noch nicht in Kontakt mit der Blutbahn ist, werden Sie auch keine Zellbestandteile im Blut nachweisen können. Möglicherweise wird es eine verbesserte Verlaufskontrolle geben, dass Sie sozusagen anhand der Tumor-DNA sagen können, da gibt es vielleicht ein Rezidiv oder eine neue Metastase. Das, was wahrscheinlich kommen wird, ist, dass Sie anhand dieser RNA-Profile eine maßgeschneiderte Therapie entwickeln können. Das heißt, dass Sie dann nicht mehr die Tumorzellen selbst biopsieren müssen, das ist ja auch beim den Primärtumor werden Sie wahrscheinlich schon in der OP entfernen können, aber im Verlauf, wenn sich da Metastasen bilden, können Sie dann über die Liquid Biopsy wahrscheinlich sagen, über das DNA-Profil, welche maßgeschneiderte Therapie da sozusagen ideal ist, weil sich die ja auch im Verlauf der Erkrankung ändert. Und das große Problem ist, dass wir nach wie vor haben, es gibt ganz wenig Neoplasien, wo wir wirklich einen eindeutigen genetischen Marker haben. Wo wir sagen, das ist Tumorzelle und das ist keine Tumorzelle. Die meisten sind dummerweise Leukämien, die sehr selten sind. Also wozu mache ich Tumormarker? Zur Diagnose habe ich einige, also beziehungsweise zum Screening, ich habe das PSA, kennen Sie alle, wir leben herrlich davon als Labormediziner, und das Alpha-Fetoprotein bei der Leberzirrhose, wenn Sie sozusagen entscheiden wollen, entsteht ein Karzinom oder nicht. Es gibt ein paar Marker, die Sie als prognostische Marker verwenden, sozusagen der Tumor ist bereits diagnostiziert. Sie wollen wissen, wie ist der Verlauf, also vor allem CA, Alpha-Fetoprotein, Beta-HCG bei den Keimzellentumoren und Beta-2-Mikroglobulin. Das große Problem ist immer unsere geringe Sensitivität und Spezifität. Also das PSA, wissen Sie, es gibt 10 Millionen Gründe, warum das PSA erhöht ist, da werde ich noch kurz darauf eingehen. Und einer davon ist natürlich auch das Prostatakarzinom. Und das ist auch das Problem, zum Screening eignen sich die nur sehr eingeschränkt. Sie alle kennen diese Bilder. Je nach Tumor gibt es bestimmte Tumormarker, die empfohlen werden, die mehr oder weniger gut sind. Also gerade im HNO-Bereich, diese Plattenepithelkarzinome sind extrem schlecht. Das SCC ist mehr eine heroische Variante, meiner Meinung nach. Das ist bei 30% der Tumoren, bei sehr großen Tumoren überhaupt nachweisbar. Das Gleiche gilt für Bronchuskarzinome, die sind auch sehr schlecht nachweisbar. Eventuell noch die NSE bei kleinzelligen Bronchuskarzinomen. Die Lebertumormarker sind relativ früh nachweisbar und bei den meisten Tumoren, Pankreas ebenfalls und alles, was im Darm passiert, da haben sie erst bei sehr großen Tumoren wirklich relevante Tumormarkererhöhungen. Einer der bekanntesten ist, dass mit dem haben wir die meiste Freude beim Screening, also wenn jemand auf Tumorverdacht vom Arzt, den Arzt so lange quält, bis der halt einmal 5 Tumormarker macht, sollte das der Fall sein bei Ihnen, bitte machen Sie kein CEA dazu bei den Rauchern. Das ist nämlich bei Rauchern immer leicht erhöht. Ja. Und das macht dann nachher ziemlich viel Ärger, weil der Raucher hat natürlich panische Angst vor dem Bronchuskarzinom und geht Ihnen dann auf die Nerven. Also machen Sie da lieber PSA oder CA19-9, das ist bei Rauchen nicht erhöht. Beim kolorektalen Karzinom ist das CEA ein Prognosemarker. Also wenn Sie es beim Präoperativ bereits messen, dann ist der Tumor schon relativ groß, das ist eine schlechtere Prognose. Sie können es im Verlauf verwenden. Das Problem ist beim CEA, das ist typischerweise ein Kolonmarker, dass Sie, und beim Bronchuskarzinommarker auch, dass Sie bei normalen Werten nicht wirklich ein Rezidiv ausschließen können. 30-40% der Rezidive sind ohne CEA-Anstieg. Und Vorsicht bei jedem Tumormarker, nach der Chemotherapie steigen die Tumormarker gewaltig an aufgrund des Zellzerfalls. Also bitte nach jeder Chemotherapie kommt natürlich der Patient zu Ihnen in den niedergelassenen Bereich, sagt, wie sind meine Werte, dann lassen Sie mal 3 Wochen abliegen und messen Sie erst dann die Tumormarker, sonst trifft Ihnen der Schlag. Weil aufgrund des Zellzerfalls sind 3-4 Wochen nach jeder Chemo die Tumormarker astronomisch hoch. Ja, und die Raucher, bitte idealerweise kein CEA bestimmen, weil das ist dann genau leicht erhöht und der liegt Ihnen so lange in den Ohren, bis Sie sozusagen dann irgendein Spiral-CT machen müssen, damit Sie ihn loswerden. Das heißt, unspezifisch, also alles, was unter dem zweifachen Normalwert ist, oft unspezifisch, kann auch bei Leberzirrhose erhöht werden. Alles, was über dem vierfachen Normalwert ist, spricht für ein Karzinom. Das große Problem ist, das sind dann Karzinome, die meistens im Dukes B, Dukes C beim Kolonkarzinom sind. Das heißt, das sind wirklich große Tumore, die schon in die Blutbahn eingebrochen sind. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das ideale Screening-Tool für das Kolonkarzinom eher die Kolonoskopie ist und weniger das CEA. Das Alpha-Feta-Protein ist ebenfalls einer der häufigeren Tumormarker, ist ein gar nicht so schlechter Tumormarker fürs Leberkarzinom, also speziell bei Leberzirrhose, bei Zirrhosepatienten, wo sie im Ultraschall meistens Schwierigkeiten haben, zu sagen, ist das Zirrhose oder irgendwas, was nicht hingehört, empfiehlt man dazu das Alpha-Fetoprotein, weil die Tumore relativ häufig positiv sind und bei Keimzelltumoren. Problem ist, auch bei Lebererkrankungen kann das AFB leicht erhöht sein, und bei Schwangerschaft und Hepatitis ebenfalls. Einer der meiner Meinung nach gar nicht so schlechten Tumormarker ist das CA19-9 fürs Pankreaskarzinom. Das ist die einzige Ausnahme. Beim Pankreaskarzinom ist es bereits bei Diagnosestellung bei fast 80% der Fälle positiv. Und es gibt eingeschränkt beim familiären Karzinom, Pankreaskarzinom, auch die Empfehlung, dass man da ein Screening überlegen könnte. Magenkarzinom, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass man da eher den Patienten zur Gastroskopie schickt, bevor man da Tumormarker anschaut. Ein Problem beim CA19-9 ist, es gibt 6% der Europäer, denen fehlt dieses Lewis-Antigen, und ich glaube geschätzt 80% der Schwarzafrikaner. Die haben dieses Lewis-Antigen nicht, das heißt, die exprimieren auch kein CA19-9. In Einzelfällen bei Pankreatitis kann es ebenfalls erhöht sein. Die zwei Zwillinge sozusagen fürs Ovarial und fürs Mammakarzinom, die allerdings auch beide sozusagen wechselwirken. Beim Ovarialkarzinom gibt es das CA125. Das ist bei Diagnose bereits in 80% der Fälle positiv, und beim Ovarialkarzinom haben sie ein Problem mit dem Screening. Weil im Ultraschall sieht man es meistens schlecht und es gibt nicht wirklich eine sinnvolle Bildgebung. Und bei Patienten mit familiären Ovarialkarzinom, beziehungsweise wenn sie die BRCA2, glaube ich, Mutation haben, wird empfohlen, oder kann man andenken, dass man den regelmäßigen Abständen sozusagen auch das für das mit dem CA125 screent bei Hochrisikopatienten. In Einzelfällen kann es natürlich auch bei anderen ovariellen Erkrankungen erhöht sein. Das Mammakarzinom, auch da sind wir, glaube ich, einig, dass die Mammographie sicher überlegen ist. Wenn das CA15-3 über 100 ist, dann haben Sie meistens schon ein relativ großes Karzinom. Also auch hier eher Mammographie als Screening. Im Verlauf ist es natürlich wunderbar, weil Sie da einen Anstieg haben, können Sie sozusagen auf ein Rezidiv schließen. Schilddrüse hat einen Vorteil. Sie wissen, die Schilddrüse wird wahnsinnig gern von den Chirurgen entfernt, auch bei Tumoren. Die Schilddrüsenkarzinome nach der Thyroidektomie haben den Vorteil, die haben einen relativ guten Verlaufsmarker, also entweder das C-Zellkarzinom hat das Calcitonin bei 10%, beziehungsweise die anderen, die medullären Schilddrüsenkarzinome, haben, also die follikulären, haben das Thyroglobulin. Das sind Proteine, die nur in der Schilddrüse produziert werden. Das heißt, nach Thyroidektomie, wenn das wieder ansteigt, dann haben sie einen sicheren Marker auf ein Rezidiv. Also da empfiehlt es sich nach der Thyroidektomie bei Karzinompatienten, das einfach nachzuverfolgen. Es gibt ein paar exotische Tumormarker, die uns mehr Freude machen und ihnen mehr Ärger machen. Wie gesagt, also Plattenepithelkarzinome, da gibt es das SCC, dieses Squamous-Cell-Karzinom-Antigen. Hat eine sehr geringe Sensitivität. Das Gleiche gilt für das metastasierte Melanom. Auch da gibt es einen Tumormarker, das S100. Das ist nur dann sozusagen merkbar, wenn Sie bereits multiple Fernmetastasen haben, können Sie das messen. In der Praxis kommt das eigentlich nicht in Frage. Auch das NSE beim kleinzelligen Bronchuskarzinom hat eine relativ geringe Sensitivität. Das macht uns auch Ärger in der Präanalytik. Also wenn die Probe etwas älter ist, dann haben wir falsch hohe Werte und der Patient, den trifft der Schlag. Und unser Lieblingstumormarker ist natürlich das PSA. Die Krankenkasse zahlt den Screening ab 45, wenn es eine positive Familienanamnese gibt, ab 40. Und der generelle Cut-off liegt derzeit bei 4 Nanogramm pro Milliliter. Der wird massiv diskutiert. Warum? Die meisten Patienten, die in jungen Jahren ein Prostatakarzinom kriegen, haben niedrigere Werte. Also die haben bei 2 oder 3. Umgekehrt hat jeder über 70 wahrscheinlich höhere Werte als 4 Nanogramm pro Milliliter ohne sein Karzinom. Das heißt, die jüngeren Karzinompatienten haben meistens noch normale PSA-Spiegel, und bei Patienten über 70, die haben aufgrund ihrer gutartigen Prostatahypertrophie fast immer PSA über 4. Was muss man beachten beim PSA? Es gibt Medikamente, die den PSA-Spiegel senken, also die 5-Alpha-Reduktase-Hämmer senken ihn um 50%, aber auch Statine. Und nachdem die Internisten ja diese Statine lieben, hat ja fast jeder bereits Statine, und auch die können das PSA um 20% senken. Was ist daher die Empfehlung? Sie werden ja in der gesunden Untersuchung hoffentlich regelmäßig das PSA screenen, dass man einfach auf den Verlauf schaut. Das heißt, ein PSA-Anstieg von mehr als 0,75 Nanogramm pro Milliliter pro Jahr sollte den Patienten zum Urologen umdirigieren, weil da ist sozusagen bei diesem PSA-Anstieg sozusagen, das sollte kontrolliert werden. Allerdings erst nachdem Sie ihn ein zweites Mal kontrolliert haben. Bitte jeden PSA-Anstieg mit einer zweiten Kontrolle zwei Wochen später kontrollieren. Warum? Auch das steht nicht im Lehrbuch. Was ist sozusagen die typische Ursache für plötzliche PSA-Erhöhungen? Der Patient hat einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zum Beispiel, er hat eine längere Radtour gemacht, gerade diese unbequemen Fahrradsatteln führen zu PSA-Erhöhungen, oder er ist gerade obstipiert und hat seine Prostata manuell irgendwie irritiert. Das heißt, jeden PSA-Anstieg, bevor Sie den zum Urologen schicken, bitte nach drei Wochen noch einmal kontrollieren. Ja, das haben wir tagtäglich. Wir haben, glaube ich, jeden Tag drei Anrufe von hysterischen Patienten, die über PSA diskutieren wollen. Und dabei ist es meistens die neue Freundin oder der neue Freund. Das heißt, bitte immer den PSA-Anstieg kontrollieren. Die meisten Labors machen das zähneknirschend gratis. Wir kriegen das ja nur einmal im Quartal gezahlt. Das heißt, wenn Sie es nach drei Wochen wieder schicken, geht das sozusagen auf Hauskosten. Aber es ist, glaube ich, wert, um den Patienten zu beruhigen. Ein Thema, das wird aber auch eher kontrovers diskutiert, was mache ich bei PSA-Werten im Graubereich, so zwischen 2 und 10 Nanogramm pro Milliliter? Es gibt das sogenannte freie PSA, das eher sozusagen mit einer gutartigen Prostatavergrößerung assoziiert ist, und das sozusagen gebundene PSA, das eher sozusagen mit malignen Prozessen assoziiert ist. Und aus diesem Grund bildet man sozusagen einfach den Quotienten aus dem freien PSA und diesem komplexierten PSA. Und wenn der über 26% ist, bei leicht erhöhten PSA-Werten, kann man eher von einem benignen Prozess ausgehen. Seitdem die Urologen ganz gut bezahlt werden für die Prostata-Biopsien, sind die da eher auf der vorsichtigen Seite und biopsieren trotzdem ganz gerne, muss man sagen. Wie ist das nach einer Prostatektomie? Da ist PSA ein idealer Marker, aber es wird ausschließlich in der Prostata synthetisiert. Das heißt, nach jeder Prostatektomie sollte das PSA unter der Nachweisgrenze sein. Was heißt Nachweisgrenze? Bei uns bitte kleiner 0,2 Nanogramm pro Milliliter. Darunter messen wir mehr oder weniger diagnostisches Rauschen. Das muss man auch den Patienten sagen. Natürlich können wir auch den PSA-Wert auf 5 Dezimalen ausgeben, aber deswegen wird der Wert nicht besser, sondern ich zeige Ihnen eigentlich nur sozusagen unsere Messfehler. Das heißt, ein Rezidiv gilt erst dann sozusagen als sicher, wenn das PSA zweimal über 0,2 Nanogramm pro Milliliter ist. Wir versuchen das auch unseren Urologen zu vermitteln, dass es keinen Sinn macht, PSA-Werte von 0,00 irgendwas Nanogramm auszugeben. Können wir gerne machen, aber das sind Hausnummern. Also alle Werte unter 0,1 Nanogramm pro Milliliter sind fast immer Testunschärfen. Warum? Diese Patienten sind, sagen wir, extrem PSA-bewusst. Und die sind natürlich extrem nervös, und wenn da in der vierten Dezimale irgendeine mikromale Schwankung ist, glauben Sie gleich, es steht der Sensenmann vor der Tür und wollen drüber reden. Ein Punkt ist, das wird immer diskutiert, muss man beim PSA seinem Labor treu bleiben? Wir hoffen ja, also vorausgesetzt, es handelt sich um unser Labor. Warum? Es gibt sozusagen immer wieder in der Literatur ist beschrieben, dass die PSA-Bestimmungen je nach Testsystem schwanken. Das ist grundsätzlich richtig, nur mittlerweile haben auch wir Labormedizin ein bisschen dazugelernt, auch bei den Tumormarkern. Mittlerweile die klinische Chemie ist so, dass sie zwischen den Labors quasi ident ist. Ich meine, bitte? Bemühen wir uns zumindest. Bei den Tumormarkern gibt es, je nach Testmethode, die sind mittlerweile kalibriert, gibt es Unterschiede von in etwa 10% auch bei den PSA-Spiegeln. Die Messungenauigkeit unserer Tests beträgt etwa 3-5%, aber die Schwankungsbreite beim Patienten ist höher als diese 10%. Also die Werte zwischen den Labors sind meiner Meinung nach durchaus vergleichbar, aber ich sollte sie immer mit einem gewissen Augenmaß interpretieren. Und gerade bei den niedrigen PSAs würde ich zumindest einen Anstieg um 0,75 Nanogramm pro Milliliter pro Jahr haben wollen, bevor ich da überhaupt aktiv werde. Das heißt, kleine Schwankungen sind sozusagen wahrscheinlich irrelevant. Ja? Das heißt, bitte immer mit einem Augenmaß interpretieren. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie dem Labor treu bleiben und sozusagen aufgrund des PSAs jetzt jahrelang beim selben Labor bleiben. Aber auch das ist sozusagen mittlerweile durch die Standardisierung weg ist. Was haben wir als Fazit beim Tumormarker für Screening? Ja, beim PSA, die Krankenkasse zahlt bei Männern über 45. Wo kann ich noch screenen? Bei irgendwelchen Hodenschwellungen, Verdacht auf Hodentumor, kann man mittlerweile mit LDH, HCG und Alpha-Fetoprotein über 90% sozusagen aller Hodentumore diagnostizieren. Das heißt, bei jeder Hodenschwellung empfiehlt sich diese Trias, weil sie damit ganz gut die Seminome erkennen. Bei Leberzirrhose, bei bekannter Leberzirrhose, kann man mit dem AFB sozusagen im Verlauf sehen, wenn das ansteckt, spricht das doch sehr für ein Karzinom. Und bei Hochrisikopatienten, bei Ovarialkarzinom, kann man das natürlich ausscreenen. Was zu diskutieren ist, ob ein Screening Sinn macht, ist beim CA19-9, beim Pankreaskarzinom. Wahrscheinlich ist ein Ultraschall überlegen, muss ich ehrlich sagen. Unser großes Problem ist, und das haben Sie wahrscheinlich ab und zu in der Praxis, wo man so ziemlich ratlos ist, sind diese Patienten mit Gewichtsverlust von 10 Kilo über 6 Monaten, wo man dann sich auf die Suche macht, was kann das sein, und Sie haben eine ganze Liste von Differentialdiagnosen abzuarbeiten. In den meisten Fällen wird man aus pragmatischen Gründen wahrscheinlich auch die Tumormarker dazu machen, weil Sie können den Patienten nicht ins Ganzkörper-MR schicken und hoffen, dass da irgendwas rauskommt, weil Sie natürlich auch bei der B-Symptomatik irgendwann Tumor ausschließen müssen. Aber auch da muss man es mit einem gewissen Augenmaß interpretieren. Was sagen die Leitlinien zur Nachsorge? Die Leitlinien selbst sind relativ sparsam mit den Tumormarkern, im Gegensatz zu den Patienten, die das lieben. Also beim Kolonkarzinom gibt es noch eine Empfehlung, das CEA zu machen, aber natürlich die Bildgebung. Und bei allen anderen Karzinomen gibt es eigentlich keine wirklichen Kriterien, dass man sagt, man soll alle 3 Monate die Tumormarker kontrollieren. Die einzige Ausnahme sind eben die Schilddrüsenkarzinome und das Prostatakarzinom. Aber auch da bitte nur einmal im Jahr und nicht monatlich, weil sie den Patienten sozusagen, also die Patienten bestehen auf monatlich natürlich, also das ist klar. Und bitte bedenken Sie, direkt nach der Prostatektomie soll er bitte mal 3 Monate Ruhe geben, der Patient, und nicht gleich mit seinem PSA kommen. Bei der Nachsorge bitte nur die Tumormarker messen, die vor der OP erhöht waren, weil die anderen werden wahrscheinlich nicht ansteigen. Und ganz wichtig ist, wenn Sie den Verlauf kontrollieren, bitte werden Sie erst ab einem Anstieg von 30% nervös. Warum? 10% Messunsicherheit haben wir haben eine gewisse individuelle Schwankungsbreite und man sollte diese Tumormarker, wenn sie wirklich ansteigen, über die 30%, nach einer Woche wiederholen, ob das wirklich sozusagen nicht ein momentanes Ergebnis ist. Und bitte nicht gleich nach der Therapie messen. Ja, bei der Tumorsuche, die Lehrmeinung sagt nein. In der Praxis werden Sie wahrscheinlich das mit einem gewissen Augenmaß machen, wenn Sie sozusagen wirklich einen starken klinischen Verdacht auf einen Tumor haben, mit dem Hintergrund wissen, dass ein negativer Tumormarker einen Tumor nicht ausschließen kann. Und was ist so die Take-Home-Message? Bitte kein Screening mit den Tumormarkern. In Einzelfällen, wenn es indiziert ist, natürlich schon. Verlaufskontrolle ja, bei bestimmten Tumoren. Und immer im Hintergrund behalten, ein kleiner Teil der Tumore sezerniert die Tumormarker. Und unser großes Problem ist immer, wenn der Tumormarker stark erhöht ist, also über das Vierfache des oberen Normwerts, ist ein Tumor ziemlich wahrscheinlich. Nur was mache ich mit allen anderen Fällen? Ja? Was mache ich mit leicht erhöhten Tumormarkern? Das kann sehr gut eine benigne Erkrankung sein. Und was mache ich mit normalen Tumormarkern? Also da bin ich im Allgemeinen meistens so klug wie vorher. Und das ist dummerweise, die unteren beiden Fälle sind leider die absolute Mehrheit. Ja, damit darf ich mich bedanken und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn es Fragen gibt, gerne.